Vielen Dank, Markus. Falls ich mal irgendwann zu leise reden sollte, gern dieses Signal geben, dann hebe ich die Stimme ein bisschen an. Ich muss dich kurz korrigieren, ich bin nicht bei einem Stromanbieter, sondern bei einem Netzanbieter. Da legt auch der Gesetzgeber sehr Wert darauf, dass das getrennt behandelt wird. Genau, also Vortrag, ein Weg zu hoher Zuverlässigkeit von Systemen eines Netzbetreibers, ist ein bisschen hoch gestapelt, weil wir gucken uns das nur von einem System an. Das hat Markus gerade schon kurz erwähnt. Das ist ein Softwareprojekt, das während der Energiewende und auch aufgrund der Digitalisierung entstanden ist, schon seit 2018, und das hat sich im Laufe der Zeit etwas gewandelt. Und da schauen wir mal, was da auch die Voraussetzungen waren, wie sich das später dann weiterentwickelt hat und was nötig war, um das eben zu verändern. Genau, also ich bin Mitarbeiter bei der Netze BW, kennen vielleicht manche. Wir haben circa 5.500 Mitarbeiter. Wir kümmern uns hauptsächlich um die Stromnetze, haben aber auch Gasnetze und bisschen Wasserversorgung dabei. Hauptsächlich erstreckt sich das Ganze auf das Gebiet von Baden-Württemberg, also im Südwesten. Wir sind ein Unternehmen der NBW, das kennen vielleicht manche schon eher, also gehören zum NBW-Konzern. Der NBW-Konzern deckt als noch einzig verbliebener Großkonzern oder Energiekonzern eben alle wichtigen Geschäftsfelder einer Energieversorgung ab. Also die nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur mit eben den Kraftwerken, die Erzeugung von Strom, dann die intelligente Infrastruktur, also Ladesäulen, Vertrieb, Telekommunikation und so weiter. Und dann eben den Betrieb von der kritischen Infrastruktur, also von Übertragungsnetzen, von Verteilnetzen, von Gasnetzen und so weiter. Und gerade hier in dem hinteren Bereich ist dann hauptsächlich die Netze BW und die Transnet BW als Unternehmen in diesem Konzern unterwegs. Genau, kurz bisschen fachlich motiviert, also wird jetzt am Anfang nicht gleich technisch oder softwaretechnisch. Kurz als Motivation, warum ein Netzbetreiber überhaupt Software braucht, warum machen wir das nicht, wie wir das vor 20 Jahren gemacht haben. Da kommt eben hauptsächlich die Energiewende ins Spiel, insbesondere eben die Dekarbonisierung, also dass wir weg wollen von Energieerzeugung, die eben CO2 ausstößt, hin zu erneuerbaren Energien. Gleichzeitig auch verbunden mit dem Atomausstieg, der eben politisch und auch einen Großteil der Bevölkerung eben befürwortet, hat das eben zur Konsequenz, dass man eben von diesen klassischen Kraftwerken, wie man sie hier mit Kühlturm kennt, hin zu erneuerbaren Energie, also insbesondere zu Wind- und Solarenergie, also Photovoltaikanlagen. Dafür kurz noch vorweg ein Vergleich. Also wir sehen hier mal zwei Kraftwerke. Links sehen wir das ehemalige Atomkraftwerk in Neckarwestheim, eines der als letztes abgestellten Kraftwerke. Rechts ein Gas- und Kohlekraftwerk in Altbach, das ist in der Nähe von Stuttgart. Wir schauen uns mal kurz an, was die denn für Erzeugungsleistungen gebracht haben. Da kommt man bei den beiden Blöcken in Neckarwestheim auf über 2000 Megawatt, und die drei Blöcke in Altbach, die es da gibt, kommen auch auf über 1000 Megawatt. Dazu im Vergleich mal die beiden größten Windparks, die der Konzern NBW betreibt. Da haben wir einmal Onshore mit 17 Anlagen, sorry, 24 Anlagen in Niedersachsen. Das Buchholz und rechts so ein Offshore-Windpark, wo ja gerade ständig auch neue gebaut werden, gibt es den Hohe See mit 71 Anlagen, und die kommen jetzt im Vergleich dazu, kommt dieser Onshore-Windpark mit seinen 24 Anlagen auf 53 Megawatt und der Offshore immerhin auch auf 522. Wenn man das aber vergleicht zu dem, was die Kraftwerke vorher geleistet haben, ist es eben nur noch ein Bruchteil davon. Das heißt, man hat als Konsequenz, dass wir natürlich solche Anlagen viel, viel mehr bauen müssen als eben nur so wenige Großkraftwerke. Das sieht man jetzt hier ein bisschen. Also so sah die Welt vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren aus. Da gab es so circa 120 große Kraftwerke in Deutschland, die eben die Stromversorgung gemacht haben. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Es kamen also ganz viele Photovoltaikanlagen dazu, ganz viele Windkrafträder, und auch natürlich auf der Verbraucherseite kommen ganz viele neue Stromverbraucher hinzu, nämlich Elektroautos, die mit Strom laden, oder Wärmepumpen. Das heißt, das Energienetz wandelt sich gerade. Dazu kurzer Vergleich, wie die Situation 2008 aussah. Also da gab es ca. 15% an erneuerbaren Energien. Wir gucken nicht die Jetzt-Situation an, sondern das, was man in 2050 erwartet. Da wird gerechnet, dass wir auf 80% erneuerbaren Energien sind, einer Studie dem Fraunhofer zufolge. Bei den Elektroautos hatten wir 1.500 2008. Da sind wir, glaube ich, im Moment bei ein paar Millionen. Es wird da aber gerechnet, dass das 28 Millionen sein werden im Jahr 2050. Und was der Hauptunterschied ist, diese erneuerbaren Energien, die waren bis 2008 ca. 20% war die Stromerzeugung da im Verteilnetz und wird gerechnet, dass es auf 95% steigen wird. Um jetzt mal noch kurz zu erklären, was ich denn mit Verteilnetz meine. Also ihr kennt alle vielleicht die Hochspannungsmasten, die laufen mit bis zu 380.000 Kilovolt. Und dann kennt ihr alle auch Umspannstationen, das sind immer diese relativ hässlichen Bauten, die irgendwo in der Landschaft stehen. Die transformieren den Strom dann runter auf Mittelspannung, das ist so 10 bis 30 Kilovolt. Und von dort geht es dann vom Umspannwerk eben in Mittelspannung zu solchen Umspannstationen. Die fallen eigentlich nur auf, wenn man ein bisschen danach schaut. Das sind immer diese maximal garagenförmig großen Dinger, die irgendwo in einem Straßenzug rumstehen. Und von hier geht es dann eben mit dem Stromkabel zu euch in eure Wohnungen oder Gebäude rein, wo wir dann eben mit 400 Volt dreiphasig oder dann halt 230 Volt arbeiten. Und Verteilnetz meint jetzt eben ab der Mittelspannung. Das heißt, diese ganzen kleinen Photovoltaikanlagen und so weiter, die werden eben in der Mittelspannung betrieben und tun da diesen Strom einspeisen. Genau, und der Gesetzgeber, der hat natürlich da auch ein Interesse, dass die Energiewende funktioniert. Das heißt, die haben auch immer neue Ideen, wie sie das eben gestaltet haben möchten. Da gibt es dann zum Beispiel den Redispatch, den Redispatch 2.0. Das EEG hat vielleicht manche schon gehört, das Erneuerbaren Energiegesetz. Und jetzt letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren wurde auch noch das Energiewirtschaftsgesetz von der Bundesregierung verabschiedet. Und da werden einfach dann Maßnahmen und Regularien getroffen, die da Netzbetreiber umsetzen müssen. Genau, kommen wir später im Detail noch ein bisschen mehr dazu. Das heißt, die NetzeBW hat das Projekt NetzLive im Jahr 2018 gestartet. NetzLive versucht jetzt im Kern das Stromnetz abzubilden. Da kann man sich solche Umspannwerke oder Umspannstationen als Knoten in einem Netz vorstellen und Stromleitungen, die eben verbinden, als Kanten. Das Ganze hat natürlich dann eine verschiedene Granularität, die man auch mit dieser Spannung begründen kann. Also es gibt dann ein Hochspannungsnetz, ein Niederspannungsnetz, ein Mittelspannungsnetz. Und dann werden eben Messdaten dafür zum Beispiel erhoben, um das eben abzubilden. Man hat ständig Baumaßnahmen in dem Netz, das heißt, das Netz ändert sich ständig oder es werden Schaltzustände geändert. Also, was viele auch nicht wissen, man kann im Netz sehr viel hin und her schalten und muss das auch tun, um eben immer die Versorgung zu machen. Genau, da ist NetzLive gestartet und hat dann eben mit teilweise Webanwendungen ganz viel Backend versucht, da verschiedene Problemstellungen zu lösen. Ein paar Mal kurz gezeigt, also wir sehen hier die Betriebsmittelhierarchie. Das kann man sich jetzt so ein bisschen vorstellen, dass man hier das Netz eben von oben nach unten absteigend in diesem Netz eben laufen kann. Also ich wähle hier zum Beispiel ein Umspannwerk aus und dann ein Trafo im Umspannwerk. So eine Umspannstation wäre jetzt hier in der mittleren Spalte und kommen dann eben bis zu einem Zählpunkt runter. Und vielleicht hat so eine Nummer schon mal jemand in der Hand gehabt, die zählt steht in der Regel auch auf euren Stromzählern drauf. Zweites Beispiel haben wir hier zum Beispiel so einen Ausschnitt von einem Netz, wo ich jetzt die Hochspannungsleitung zwischen Umspannstationen sehe. In einem kleinen Bereich in Baden-Württemberg und hier jetzt zum Beispiel auch Echtzeitdaten der momentanen Auslastung zwischen den Umspannstationen sehe. Und man sieht hier unten zum Beispiel wird es ein bisschen orange, das heißt, da ist man fast schon an der Kapazitätsgrenze der Leitung dran. Was ganz viel auch noch dafür benötigt wird, um eben so Problemstellungen zu lösen, sind dann immer Messdaten oder manchmal auch Prognosedaten. Das ist jetzt mal hier aufgezeigt. Ihr seht, dass es zwei Linien gibt, die eine endet am 7. Januar. Das ist der Zeitpunkt, wo dieses Bild aufgenommen wurde. Das heißt, die hellblaue Linie ist dann eben einfach die Prognose. Das heißt, dann wird eben mit künstlicher Intelligenz dann eben anhand der Trainingsdaten und auch zum Beispiel Wetterdaten einfach versucht vorherzusagen, wie wird denn der Stromfluss dann in der nächsten Woche aussehen. Gut, dann wurden 2018 relativ richtungsweisende Entscheidungen getroffen, wie eben dieses Projekt NetzLive, dieses Softwareprojekt gestaltet wird. Da wurde entschieden, dass man das mit Elixir und Erlang macht, was da zum ersten Mal in unserem Firma bei der Netze BW gemacht wurde. Das ist ja, wisst ihr alle selber, eine relativ eine Entscheidung, die man nicht so schnell umkehrt. Also die Programmiersprache, die man wählt, die behält man in der Regel auch. Es wurde da als Frontend-Technologien dann das Phoenix-Framework von Elixir genommen und React, das werden auch viele schon gehört haben. Das Ganze wurde dann als hexagonale Architektur bisschen geplant und eben am Anfang als Umbrella-App. Das werden vielleicht nicht alle kennen. Das ist eben eine Möglichkeit, in Elixir einzelne Apps in den sogenannten also Umbrella-Regenschirm zusammenzupacken. Das heißt, das Ganze bleibt ein Repo und ich habe da einfach verschiedene Teil-Apps. Hat eben den Vorteil, dass ich mit den Teil-Apps eigentlich damit umgehen kann, wie wenn es eine Codebase wäre, habe aber trotzdem schon ein bisschen einfach Struktur dahinter. Wir haben am Anfang eigentlich nahezu alle Datenbanken zugelassen, weil wir eben verschiedene Problemstellungen hatten und einfach für verschiedene Probleme einfach dann die unserer Meinung nach beste Datenbank ausgewählt haben. Da war zum Beispiel die Neo4j, das ist eine Graph-Datenbank, die zum Beispiel gerade diese Betriebsmittelhierarchie darstellt und eben dieses Klicken dadurch sehr schnell beantworten kann. Wir haben für die Netzmodelle eine GraphDB gewählt, für die Zeitreihen InfluxDB, haben auch schon einige bestimmt gehört. Und da, wo es eben schnell gehen sollte, haben wir dann einfach Erlang-Nisha oder DETS-Tabellen benutzt. Also wer das nicht kennt, sowas wie SQLite von Erlang oder Elixir. Ja, was wir auch von Anfang an viel gemacht haben, wir haben immer direkt Event-Sourcing gemacht, teilweise um Prozesse zu entkoppeln, teilweise auch als Datenbestand, das heißt einfach nicht das in einer relationalen Tabelle zu führen, sondern einfach entsprechend nur die Events zu speichern und darauf dann immer das Datenaggregat aufzubauen. Das hat, wir hatten deswegen ein Git-Repo, wie schon erwähnt, ein Monorepo. Das hatte natürlich zur Konsequenz, dass wir da über 8000 Tests drin hatten, die dann eine CI-Laufzeit von bis zu 60 oder 70 Minuten hatte, was sehr, sehr viel ist. Also auch für funktionale Programmierung ist es ja außerordentlich viel. Wir hatten gleichzeitig dann natürlich auch nur ein Single-Deployment. Das heißt, wir mussten wegen jedem Änderung des Impressums oder wegen jedem Komma-Fehler oder wegen jeder kleinen Anpassung konnten wir eben einfach nur alles oder nichts deployen. Und die ganze Codebase zu kompilieren und zu deployen hat hier auch schon bis zu 30 Minuten gedauert. Ist jetzt bei einem Deployment nicht ganz so schlimm, weil wir ja da immer online bleiben. Das Starten und das Austauschen vom Release hat allerdings auch schon 3-4 Minuten gedauert, was so als Downtime für ein Versionsupgrade auch nicht allzu gut ist. Genau, wie schon erwähnt, zahlreiche Datenbanken zugelassen, das haben wir gemacht und wir haben Infrastructure as Code von Anfang an sehr hoch gehalten, haben also das in der Cloud gehostet, das dann eben mit Terraform provisioniert, also einfach dadurch die Server-Cloud-Anbieter wie AWS oder Azure bedient und hatten das dann statisch auf virtuelle Maschinen installiert. Das haben wir auch nicht von Hand gemacht, da haben wir Ansible genutzt, um das zu machen. Genau, NetzLive zeichnet sich aus, dass wir viele Schnittstellen haben. Das heißt, wir müssen die Daten, die tun wir nicht selber eintippen. Das heißt, die kriegen wir aus anderen Systemen im Unternehmen, teilweise auch von externen Unternehmen. Gleichzeitig stellen wir viele Daten, die wir sammeln, zum Beispiel diese Zeitreihen, auch wiederum im Unternehmen bereit. Also gerade zum Beispiel diese Zeitreihen von so Betriebsmitteln, die können sich andere von NetzLive auslesen, zum Beispiel über eine REST-API, eine GraphQL-API, haben wir eigentlich auch relativ viele Technologien am Start. So, was war der Vorteil daran, das so zu machen, also alles in einen Topf zu werfen? Wir konnten halt mit einem relativ kleinen Team sehr schnell viele Funktionalitäten schaffen. Also wir konnten viele Produkte, die einfach 2018 durch die Energiewende einfach erforderlich waren, sehr schnell umsetzen. haben dadurch viele Gruppen, zum Beispiel Netzplaner, Monteure, Ideensucher, Ideengeber und natürlich auch die ganze Firma selber sehr glücklich gemacht. Wir haben, wie schon ein bisschen erwähnt, State-of-the-Art-Technologien da verwendet. Also State-of-the-Art zählt für mich natürlich die funktionale Programmierung dazu, für euch wahrscheinlich alle auch. Wir haben zum Beispiel den Elk-Stack für das Logging verwendet, also Elasticsearch, Logstash, Kibana werden viele auch kennen. Grafana und Prometheus fürs Monitoring, schon erwähnt, Event-Sourcing, Elixir Erlang. Und das hat alles auch dazu geführt, dass wir relativ glückliche Entwickler haben. Also bei uns musste keiner irgendwas machen, was er nicht wollte, sondern wir haben da einfach auch ein bisschen State-of-the-Art gemacht. Das führte dazu, dass auch der Betrieb relativ stabil war, trotz dieses großen Repos. Es gab natürlich aber auch einige Nachteile, das so zu machen. Wie schon erwähnt, CD und CI haben wir erst spät umgesetzt. Dazu war sie dann auch noch relativ langsam, weil wir halt immer ein Repo hatten. Das heißt, jede Änderung in diesem Repo, sei es auch nur die README, hat natürlich dann die CI auch gleich getriggert und das lief entsprechend durch. Wir hatten das Single Deployment, das heißt, hatten relativ hohe Downtime, weil wir wegen jeder Änderung sehr oft deployed haben und dann eben diese 3-4 Minuten Downtime haben. Wir haben viele Technologien eingesetzt, hatten dadurch viele statische Server und auch einen relativ hohen Betriebsaufwand. Also jede Datenbank hat ihre Eigenheiten. Manche davon haben sehr viele Eigenheiten, mit denen man sich dann zurechtschlagen muss. Und dadurch war auch Skalierung kaum möglich, weil wir konnten ja eigentlich dann auch nur alles oder nichts skalieren. Und da manche Sachen eben nicht skalierbar waren, aufgrund praktischer oder technischer Natur, haben wir in dem Moment halt einfach auch nichts skaliert. Gut, was wurde dann ab 2022 so grob anders? Also wir haben das ja 2018 auch erstmal bewusst so gemacht. Es gab dann aber eben Entwicklungen, die das eben entsprechend nötig gemacht haben, dass wir eben eine höhere Verfügbarkeit und weniger Downtime und eine höhere Stabilität in das Projekt bekommen. Da zählt einmal den Redispatch-Prozess dazu. Kurze Frage, wer weiß, was Redispatch ist? 3, 4 Personen immerhin. Also um das ganz schnell zu erklären, was eigentlich fast nicht möglich ist, in der Regel wird immer der günstigste Strom in Deutschland, der produziert wird, wird auch verkauft. Das heißt, das bestimmt dann auch der Preis. Allerdings hat es Einschränkungen, wenn das Netz eben nicht zulässt. Also zum Beispiel der Wind läuft im Norden ganz gut. Das heißt, da wird der Strom günstig durch Windanlagen erzeugt und wird aber zum Beispiel im Süden, in Baden-Württemberg oder in Bayern benötigt. Das heißt, der Strom müsste vom Norden in den Süden kommen, was aufgrund des Netzausbaus nicht immer funktioniert. Und dann eben, um trotzdem das eben zu ermöglichen, werden dann diese Windkraftanlagen im Norden, die eigentlich günstig sind, angehalten und man muss teurere Kraftwerke im Süden oder in Frankreich oder in Schweiz einfach dann entsprechend Strom kaufen, der teurer ist. Und der Markt sieht aber vor, dass dann natürlich der günstigste Strom, den ich eigentlich verkaufen dürfen, die werden dann noch zusätzlich entschädigt. Und das sind eben Aufgaben, die eben Netzbetreiber haben, einfach so ein Redispatch durchzuführen, also zum Beispiel solche Anlagen dann abzuschalten und entsprechende teurere Kraftwerke, meistens auch umweltschädlichere wie Kohle oder Gas, dann dort, wo eben der Strom gerade auch gebraucht wird, eben zuzuschalten. Genau, das nimmt stark zu. Zukünftig werden wir aufgrund des größeren Mengengerüstes, also erinnert euch an die Folie mit der Kraftwerksleistung von den erneuerbaren Energien, also das Mengengerüst steigt einfach, werden wir zukünftig auch irgendwann automatisch steuern müssen, einfach weil die Menge dazu nimmt. Wenn wir automatisch steuern, wird natürlich auch eine ganz andere Security-Bewertung hinter so einem Softwareprojekt stehen. Also wenn da auch kein Mensch mehr drüber guckt, dann müssen wir einfach da die höchste Sicherheit haben. Das heißt, auch so ein Admin wie jetzt meine Person muss natürlich da kontrolliert sein, dass ich nicht dem bösen Nachbar da irgendwie den Strom abstelle, übertrieben gesagt. Das Ganze fordert natürlich auch dann eine sehr hohe Uptime. Also wenn wir natürlich automatisiert steuern, um das Netz stabil zu halten, dann brauchen wir auch eine hohe Uptime unserer eigenen Systeme. Und alle Punkte zusammengefasst eben, einen habe ich noch vergessen, die Lastspitzen auffangen. Also wir haben natürlich Lastspitzen jetzt nicht auf das Netz bezogen, aber wir haben halt einfach brauchen manchmal Berechnungen oder so, die zu einer bestimmten Zeitpunkt eben mehr Ressourcen an Servern verlangen als zu anderen Zeitpunkten. Da müssen wir einfach auch entsprechend skalieren. Das heißt, wir machen das nicht mehr so, wie jetzt hier auf dem Bild suggeriert, dass eben eine Person in dem Fall alles trägt, sondern wir müssen das jetzt auf verschiedene Schultern eben verteilen. Deswegen haben wir 2022 angefangen, NetzLive aufzuteilen im Sinne von, wir haben eigene Deployments daraus gemacht. Das heißt, wir haben hier erstmal drei Produkte rausgetrennt und sind bis Ende letzten Jahres dann bei 17 unabhängigen Teilanwendungen angekommen. Das heißt, das, was früher alles eine Anwendung war, sind jetzt 17 verschiedene. 2022 hatten wir dann auch noch ein Git-Repo, wie schon angesprochen. Das sind jetzt Stand 2024 68 Git-Repos geworden. Wohlgemerkt für ein Projekt, also wir reden jetzt hier nicht über die ganze NetzDB, 68 Git-Repos gehören allein zu NetzLive. Das hatte natürlich dann sofort den Vorteil, dass wir die Automatisierung, also die Continuous Integration und die Continuous Deployment entsprechend schneller geworden sind. Also links war das eben langsam, mit den vielen Repos wird das schneller. Es wird auch weniger, also theoretisch wird es billiger. Wir brauchen GitHub nicht mehr so viel Geld für das Ausführen der CI geben als davor, weil eben eine Änderung nicht mehr alle Tests laufen lässt, sondern einfach nur noch die in dem Repo, die auch wirklich dafür relevant sind. Entsprechendes haben wir dann, wie haben wir das ein bisschen umgesetzt? Also wir haben die Möglichkeit auch gebaut, dass wir natürlich Hex-Pakete bauen. Also Hex ist sowas von Elixir wie ein Jar-File oder ein WAR-File in Java, wer das nicht kennt. Da haben wir dann eine eigene Registry gehostet, dass wir einfach unsere eigenen Sachen als Hex-Paket haben. Und dann zum Beispiel, wenn ein Git-Repo eine Library darstellt, das eben einfach bauen konnten und dann in anderen Anwendungen entsprechend einbinden können mit Versionsnummer und natürlich allem drum und dran. Und das auch vollautomatisiert, und ihr seht es hier an den Sekundenteilen, das Ganze hier hat jetzt nur noch 1 Minute 54 Sekunden gedauert. Das heißt, wir sind ja auch relativ zügig unterwegs. Für die Anwendungen selbst, also die, wo dann wirklich auf den Server laufen, im Prinzip das Gleiche, nur dass eben hier kein Hex-Paket rauskommt, sondern einfach ein Docker-Image. Wir sind also in dem Zuge auch weggegangen, das zu statisch zu installieren, sondern sind da auf Docker-Containerisierung gegangen. Da kommt gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und entsprechend haben wir auch im GitHub dann Workflows, die das von vorne bis hinten durchdeployen. Die hatten wir davor auch schon, aber ihr seht jetzt hier auch 7 Minuten 40 von der Anwendung. Vorher waren es 30 für eben alles zusammen. Und auch das geht viel zügiger. Genau, wie haben wir jetzt den NetzLive-Split umgesetzt, dass das also auch so vom Produkt funktioniert? Also wir hatten ja davor die Notwendigkeit gesehen, dass das irgendwie alles zusammengehört. Die gibt es ja nach wie vor auch. Das heißt, wie haben wir jetzt hier in dem Fall das schwarze Hütchen aus der Gruppe hier rausbekommen? Wir haben zum einen einen einheitlichen Look and Feel umgesetzt, also zwei Anwendungen, die machen einfach das gleiche Design, machen das gleiche Menü und laufen auch nach wie vor noch unter der gleichen URL. Das heißt, die Benutzergruppen, die merken in der Regel nicht, wenn sie von der einen Anwendung zur anderen wechseln. Dafür ist natürlich notwendig, dass die den gleichen Login haben, dass ich mich also nicht bei jeder Anwendung neu anmelden muss, sondern einmal angemeldet gilt der Login natürlich dann auch bei der anderen Anwendung. Das kriegt man relativ einfach auch umgesetzt, indem die einfach mit dem gleichen Schlüssel das Ganze signieren und das auch im gleichen Cookie ablegen. Genau, das Spannendste an der Sache ist wohl, wie jetzt die Anwendungen nach wie vor zusammenarbeiten. Also weil manche Anwendungen stellen Daten oder Funktionsaufrufe für andere bereit, und dafür haben wir dann eben einen Erlang-Cluster formiert. Das können wir mal hier kurz anschauen, indem wir uns mal in so einer Anwendung mit so einer Remote Shell eben einloggen. Und vielleicht kennen manche den Befehl node.list von Erlang oder von Elixir. Damit kann ich mir anzeigen, mit welchen anderen Nodes gerade meine Anwendung verbunden ist. Und das sieht man, dass wir hier teilweise, glaube ich, 12 verschiedene oder 11, also wohlgemerkt ist Framework zweimal drin, weil der repliziert läuft, dass wir jetzt eben hier mit all diesen Anwendungen einfach über den Erlang-Cluster hinweg kommunizieren können. Was heißt das? Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass eben hier so zwei verschiedene Anwendungen, also die schwarze und die lilane oder die grüne hier oben links gleich zu sehen, einfach dann Funktionen in Anführungszeichen anderen Anwendungen bereitstellen können oder exportieren und dass dann eben andere Anwendungen die aufrufen können, so wie wenn es die eigene Funktion wäre. Das heißt, man erspart sich hier einfach die Notwendigkeit, APIs sowie REST, GraphQL oder andere Sachen extra einbauen zu müssen. Damit es natürlich gleichzeitig auch nicht zum Wildwuchs wird, also man möchte ja auch nicht, dass jede andere Anwendung meine Funktion einfach blind aufruft. Das würde ja dann wieder zur Koppelung führen und ich müsste dann aufpassen, was ich da ändere oder wenn ich irgendwie Funktionsargument rausnehme oder dazu. Das heißt, wichtig, wir haben hier natürlich Funktionen, die gar nicht aufgerufen werden, die sind einfach nicht extern. Jetzt hier symbolisiert, indem dieses H natürlich wieder innen reingewandert ist, weil das eh keiner aufruft. Und jede Funktion kriegt dann auch eine Versionsnummer, die wir mit Semantic Versioning versehen. Das heißt, wenn da die Hauptversionsnummer, die Major-Versionsnummer, also hier jetzt die 2 oder die 1 geändert wird, heißt das quasi Breaking Change. Das heißt, das würden wir nur machen, indem wir dann gleichzeitig beide Versionen bereitstellen und dann irgendwann einfach die alte Hauptversionsnummer abkündigen, wenn die keiner mehr gebraucht wird. Dazu haben wir uns eine kleine Library oder ein kleines Makro in dem Fall geschrieben, in dem ich dann einfach Funktionen, die ich exportieren kann, damit einer Versionsnummer versehen kann und einem Namen. Und der Rest übernimmt dann die Library, die eben beim Start den anderen eben entsprechend bereitzustellen. Und dann können die andere verwenden. Wenn zum Beispiel so ein Knoten offline wäre, behält dann die Library auch die Möglichkeit, einfach, dass dann ein Timeout zurückkommt. Da muss dann aber jede Anwendung selber damit zurechtkommen. Das einfachste Beispiel und aber auch das langweiligste zugegeben, wo wir das umgesetzt haben, ist zum Beispiel so diese Übersichtsseite, wo unsere Anwender gucken können, welche Versionsnummern sind denn die verschiedenen, sieht man hier rechts, die verschiedenen Teilanwendungen gerade da. Und wenn man auf das Plus klicken würde, dann sieht man so ein bisschen den Changelog. Das heißt, da können unsere Fachadmins dann einfach auch nachschauen, hat es jetzt mal eine neue Funktion hier schon reingeschafft oder fehlt die eigentlich noch? So, nochmal kurz zur Übersicht, wie gerade, also das ist jetzt so reduziert auf die verschiedenen Deployments, die wir haben. Das zeigt jetzt nicht alles. Ihr werdet auch die Schriften nicht lesen können. Aber das Gelbe symbolisiert jetzt alle Anwendungen, die im Erlang-Cluster Mitglied sind. Das sind wohlgemerkt auch nicht alle, also alle, die wo nicht da mitreden müssen, zum Beispiel die sitzen hier ein bisschen außerhalb, weil die nicht mitreden müssen oder weil die zum Beispiel auch über GraphQL oder REST mit den anderen kommunizieren, die sind auch bewusst dann draußen gelassen. Und alle normal durchgezogenen Linien symbolisiert jetzt so eine Clusterfunktion, die einfach über die Erlang-Funktionalität da aufgerufen wird. Und die dicke Linie wäre jetzt zum Beispiel, ich glaube in dem Fall eine GraphQL-API. Und das soll so ein bisschen symbolisieren für uns dieses Bild, dass wenn wir eben einer dieser Apps deployen, dass wir halt gucken, dass wir halt andere, die davon abhängen, dann in der Regel halt einfach mittesten. Also was zum Beispiel am Ende von der Kette steht, wie der Netzkoordinator, den könnten wir zum Beispiel unabhängig von allen anderen deployen, weil die eben nichts mehr für andere Teile bereitstellt. Gut, ich habe vorhin schon erwähnt, wir haben bisher, also NetzLive mal noch alter Stand, wo das ein Repo war, haben wir das einfach eben auf einen Server per Ansible drauf installiert. Würden wir das jetzt mit 17 Teilanwendungen machen, bräuchten wir 17 Server. Das heißt, das würde theoretisch so aussehen. Da habt ihr natürlich auch Fragezeichen. Das scheint natürlich nicht sinnvoll, das so zu machen. Einfach aus dem Grund, weil ich dann, sage ich mal, von dem mittleren Sparschwein gleich bei dem großen Sparschwein wäre und da relativ viel Geld dafür ausgeben müsste. Das heißt, wir haben in dem Zuge hier einfach auch Kubernetes eingeführt und wie vorhin schon angesprochen, die Containerisierung. Das heißt, so eine Anwendung, wie vorhin auch in dem Gitter-Workflow gesehen, die baut dann einfach ein Docker-Image und das wird dann eben über eine GitHub-Action einfach in den Kubernetes eingespielt. Das heißt, um nochmal zu dem süßen Bild mit den Sparschweinen zu kommen. 2022 hatten wir circa, weiß gar nicht, 14 verschiedene Produkte. Also die waren ja alle in einem Rahmen drin und haben dafür 29 Server für drei Umgebungen benötigt, um das zu hosten und sind 2025 eben mit deutlich mehr Produkten, nämlich mit 26, nur noch mit 24 Servern eben unterwegs gewesen. Also 3 Server weniger oder 2, nee, 5 sogar weniger, aber dafür auch deutlich mehr Produkte. Na, was hat diese Containerisierung noch für Vorteile gebracht? Also wir haben hier natürlich dieses Ansible losbekommen, dieses mit SSH sich anmelden und die Server konfigurieren. Wir hatten halt einfach nur noch Docker-Images. Das würde ich euch jetzt auch gern ein bisschen hier mit zeigen. Also wenn wir mal K9S öffnen, das ist sowas wie eine Prozessübersicht für Kubernetes, dann seht ihr jetzt, hier haben wir zum Beispiel Datenbanken selber gehostet, ganz viele Sachen von Kubernetes mit drin. Und wir sehen jetzt hier in dem Namespace Netz Live, sehen wir jetzt eben unsere ganzen Anwendungen laufen. Und wo die auf welchem Server genau laufen, das übernimmt einfach Kubernetes für uns. Erkennt man hier hinten ein bisschen am Node-Namen, wo das dann entsprechend läuft. Jetzt muss ich nur aufs richtige Ding klicken, dass es weitergeht. Das Ganze hatte noch zum Vorteil, dass so ein Deployment sehr viel schneller geht. Also wir haben teilweise Deployments, die 0 Sekunden Downtime haben und andere, die deutlich weniger Downtime haben als diese 3-4 Minuten. Können wir uns auch mal anschauen. Mit einer anderen Konsole habe ich jetzt gerade so ein Deployment von dieser Zeitreihenauskunft angestoßen. Das heißt, ihr seht, jetzt kommt hier ein neuer Container dazu. Bei dieser Ready-Spalte wird jetzt gleich 1 von 1 stehen und sobald das eintritt, wird er jetzt eben den alten, den darunter eben einfach dann abschalten und genau in dem Moment hat er auch dann einfach den Traffic auf die neue Anwendung umgelenkt und so können wir halt so für Anwendungen, die keinen eigenen Zustand haben, einfach auch immer online bleiben. Wir hatten dadurch die Möglichkeit auch gewonnen, dass wir einfach Container dynamisch starten können, zum Beispiel um bestimmte Berechnungen zu machen und diese Container auch nur laufen zu lassen, genau dann, wenn eben diese Berechnungen notwendig waren. Das sehen wir jetzt gleich hier. Ihr seht ja diesen Panda-Power-Operator, der steuert diese Panda-Power-Berechnungen. Dieser Panda-Power-Instance ist jetzt in dem Moment fertig geworden, das heißt, der geht jetzt weg. Und ein Folgeprozess davon sind dann die Sensitivitäten davon auszurechnen. Das heißt, ihr seht jetzt gleich, dass da ein neuer Container gestartet wird, der dann eben einfach den nächsten Berechnungsschritt macht. Und das mache ich dann einfach auch nur dann, wenn ich es brauche. Und in allen anderen Fällen eben haben wir das dann eben nicht. Letzte Sache, die dadurch ein Vorteil war, wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, einfach Sachen auch zu replizieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel den lilanen Teil der Anwendung einfach repliziert betreiben möchten, können wir da einfach die Replikation im Kubernetes hochstellen. Sehen wir jetzt hier zum Beispiel bei diesem Framework, ihr seht, der läuft zweimal. Framework macht bei uns nur die Startseite und diese Release Notes, also eigentlich auch der unwichtigste Teil, aber der wäre jetzt einfach in dem Fall hochverfügbar. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Knoten von Azure ausfällt, dann wäre da immer noch ein zweiter zur Verfügung. Wie hat Elixir und Erlang geholfen, das Ganze umzusetzen? Also der Hauptvorteil war natürlich, dass wir dieses Clustering out of the box hatten. Das ist einfach Standard-Erlang-Funktionalität. Man muss da nichts wie in anderen Programmiersprachen ranprogrammieren. Es gibt ein sehr gutes Tooling, also wir gerade diese Hex-Registry, das Tooling um Mix herum für Elixir, hat geholfen, das Ganze sehr gut umzusetzen. Und wir haben natürlich die hohe intrinsische Stabilität von Erlang selbst, einfach mit dem Prozessmodell. Hier muss ich jetzt ein bisschen schneller drüber gehen, wir sind schon nahe am Ende der Zeit. Was wird jetzt noch in Zukunft kommen? Also kleiner Ausblick, es wird vermehrt, kommen jetzt hier natürlich immer mehr, also auf Verbraucherseite immer noch mehr Elektroautos, immer noch mehr Wärmepumpen hinzu, weil natürlich auch das Heizen auf das Stromnetz ausgelagert wird. Das heißt, Netzbetreiber, zum Beispiel die Netze BW, sind mit dem Paragraph 14a von dem Energiewirtschaftsgesetz angehalten, diese eben, wenn das zu einer Überlast, in so einer Niederspannung droht, einfach auch die für gewisse Zeit abzuregeln. Das lässt dieser Paragraph zu. Einfach weil die Niederspannungsnetze im Moment noch nicht dazu ausgelegt sind, so einen Hochlauf, der jetzt in den nächsten Jahren erst kommen wird, eben zu verkraften. Das heißt, hier steigt natürlich aber das Mengengerüst auch von Jahr zu Jahr, das zu machen. Und deswegen müssen wir natürlich, wenn das Netz live dann übernehmen wird, zukünftig da einfach noch mehr Replikation reinzubringen, einfach um das Mengengerüst abzufedern. Wir werden da vielleicht künstliche Intelligenz umsetzen müssen, so nach dem Motto, wann steuere ich denn überhaupt? Also ist es notwendig, gerade was zu regulieren? Kommt es zu einem Engpass? Und eigentlich aber noch besser wäre zukünftig, wir kriegen Messdaten von den Umspannstationen, also dass ich in dem Moment ganz genau weiß, okay, hier wird gerade zu viel Strom gezögert, also dass wir die Messdaten hier rüberkriegen. Das muss man allerdings auch erst alles einbauen in die Umspannstation, weil man das bisher nicht nötig hatte. Und dann kann man eben auch zukünftig auf Echtzeitdaten das steuern. Auf Erzeugerseite wird das Netz deutlich komplizierter werden. Das heißt, wir werden immer noch mehr Redispatch kriegen. Gleichzeitig die erneuerbaren Energien führen dazu, dass wir von Kraftwerken, die wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche regulieren, also an- und ausmachen konnten, hin zu Energie wird, die einfach nicht immer verfügbar ist, wie das bei Wind und so der Fall ist. Und die Anzahl der Erzeugungsanlagen wird immer noch weiter steigen. Also wie auf dem Bild zu sehen, hängt sich halt jeder so eine kleine PV-Anlage aufs Dach und will halt hier bei der Energiewende mitmachen. Was bedeutet das für NetzLive? Also die Anwendungsbereiche werden noch vielfältiger werden. Das heißt, es kommen hier noch mehr Sachen dazu. Da können wir einen Haken hinsetzen, das kriegen wir hin. Also wir können einfach weitere Anwendungsteile dazu nehmen, weil wir die Entkopplung ja jetzt haben. Die Sicherheitsbewertung wird deutlich zunehmen. Wie können wir das ein bisschen machen? Das heißt, wir müssen um manche Anwendungsteile eine eigene Sicherheitszone ziehen. Das heißt, dafür war es auch schon notwendig, einfach die Gesamtanwendung herauszutrennen, so nach dem Motto, Entwickler dürfen nur dort mit programmieren, wo sie auch zuständig sind, nicht bei allem. Das haben wir auch im Griff, wird natürlich sich ständig weiterentwickeln. Also Security-Maßnahmen, die schlafen nie. Die Verfügbarkeit muss nach wie vor deutlich, also wird immer noch mehr steigen. Die ist schon groß, die wird schon erwartet, aber dadurch, dass die Anwendung eben für den Netzbetrieb wichtig wird, muss die immer noch weiter steigen. Das heißt, wir müssen hier natürlich noch ein paar Server dazustellen, als wir eh schon haben, und müssen uns auch überlegen, ob wir dann sowas wie Multicloud machen oder auch, dass wir das Ganze repliziert im Rechenzentrum vor Ort betreiben. Das heißt, hier einfach so zwei Gruppen einführen müssen. Das haben wir auf der To-Do-Liste. Das haben wir uns schon überlegt, wie wir das machen wollen. Technische Möglichkeiten haben wir da alle auch gewählt. Zum Beispiel auch, indem wir immer schauen, dass wir lizenzfreie Software möglichst einsetzen, die wir auch zum Beispiel selber betreiben können. Also nicht unbedingt auf nur Cloud-Only-Sachen dazu setzen. Letzter Punkt, ganz spannend, Schwarzwaldfähigkeit. Also was passiert, wenn wirklich mal das gesamte Netz zusammenbrechen sollte? Dann muss natürlich gewährleistet sein, dass der Netzbetreiber, in dem Fall die NetzeBW und die Operatoren, die da in den Leitzentren sitzen, es schaffen, auch das System wieder hochzuziehen. Das heißt, wenn Softwareteile wie NetzLive dafür notwendig sind, das zu tun, dann brauchen die natürlich hier Batterien und die müssen natürlich dann auch im Rechenzentrum vor Ort sitzen, wo auch die Operatoren sind. Also nicht mal unbedingt im Rechenzentrum des Konzerns, sondern wirklich vor Ort, um einfach auch die Möglichkeit haben, das Stromnetz dann wieder hochzufahren. Da sind wir gerade dran, das bisschen zu überlegen. Das ist im Moment noch nicht so kritisch, weil es immer noch eine Papierlösung für alles gibt. Aber die Papierlösung, die wird irgendwann nicht mehr ausreichen. Jetzt bin ich fast am Ende. Also was war gut und was wird auch gut bleiben? Hier nochmal kurzer Überblick, kann jetzt nicht mehr alles vorlesen. Also das waren Dinge, die haben wir früh entschieden. Manche davon haben wir dann später mit reingenommen im Jahr 2022. Die alle führen dazu, dass wir da, glaube ich, relativ gut unterwegs sind, das entsprechend umzusetzen. Ist alles nicht gut, was wir gemacht haben. Also es gibt auch Sachen, die wir in Zukunft ändern müssen. Also ein Thema ist zum Beispiel, dass wir sehr viele Datenbanken betreiben. Jede Datenbank bedeutet Betriebsaufwand, auch so Thema Backups und so weiter. Da wird man vermutlich ein oder andere rauswerfen müssen, einfach auch um die Stabilität und die Betriebsthemen zu vereinfachen. So, das war's von meinem Teil. Jetzt freue ich mich über Fragen und die wird Markus moderieren. Danke ja, euch.
Vielen Dank, Tim. Sehr schön. Zwei Fragen. fragen, wenn ich darf, wie groß ist das Team, also Architekten, Entwickler und Entwicklungsabteilung?
Also Entwickler sind wir 15, inklusive die Opsler, es sind dann nochmal mindestens so viele im Fachbereich und natürlich ein paar Business Analysten, Projektmanager und so weiter, also sind wir vielleicht 50 Personen. Da jetzt viele andere Strecken, wird man vielleicht die anderen Fragen zuerst mal und dann gerne nochmal zurückkommen für die zweite Frage.
Du warst der Nächste.
In dem einen Cluster, was ihr jetzt betreibt, habt ihr da irgendwie Mechanismen, um die Messages, die zwischen den Applikationen fließen, irgendwie zu beschränken? Oder verlasst ihr euch einfach darauf, dass nicht irgendwelche Erlang-Messages geschickt werden außerhalb der APIs?
Okay, also die Frage war, ob wir beschränken die Fragen zwischen den Knoten, also die Erlang-Funktionsaufrufe. Tun wir nicht. Also theoretisch könnte die eine Anwendung die andere überlasten. Das könnte passieren. Bei manchen APIs haben wir schon Rate Limits eingestellt. Also gerade zum Beispiel diese Zeitreihenauskunft, diese GraphQL-APIs haben wir schon Rate Limits gemacht, dass da also auch Benutzer einfach unsere Systeme nicht lahmlegen können.
Also ich meinte es ein bisschen anders. Ich meinte, dass jetzt im Prinzip ja jede Anwendung mit jedem Teilprozess innerhalb der anderen Anwendung kommunizieren könnte.
Nee, also wenn die Funktion quasi für extern verfügbar gemacht wird, dann kann die jeder aufrufen. Ob das von der anderen Anwendung sinnvoll ist oder nicht, aber theoretisch, wenn ich eine Funktion bereitstelle, dann ist das quasi eine öffentliche API.
Markus? Ja. Danke für deinen Talk, es war super spannend und extrem gut präsentiert. Und kannst du vielleicht kurz erklären, wie er Integration-Testing macht, weil ja verschiedene Versionen von den Applikationen, dann musst du ja irgendwas...
Ja. Also die Frage war, wie wir Integrationstests machen, die heraustrennen, also durch die Aufteilung. Das ist eben also wirklich das schwierigste Problem, das wir vermutlich auch noch ein Stück zu gehen haben, um das noch zu verbessern. Also im Moment machen wir viele Integrationstests in den Anwendungen, indem wir einfach die APIs oder auch die Cluster-Services, die eine andere Anwendung bereitstellt, die wir eigentlich brauchen, indem wir die einfach wegmocken in dem Fall. Wir haben das noch nicht gemacht, dass wir eben eine andere Anwendung starten. Das werden wir vielleicht noch tun. Nach dem Motto, meine Anwendung hängt von der anderen ab. Ich möchte die in echt starten, also nicht nur den Service wegmocken. Und ansonsten verlassen wir uns da einfach auch, indem wir gerade immer, wenn wir ein größeres Deployment machen, das 2 Wochen in einem auf einem System einfach auch in echt testen und da einfach ein bisschen drauf hoffen, dass das alles klappt. Ja, aber da, gute Frage, da haben wir noch ein bisschen was zu gehen, um das auch noch besser zu machen.
In der Referenz in die gleiche Richtung, ist ja auch sowas wie Proxy-Based Testen oder sowas, um verschiedene komplizierte Fehlermoden im ganzen System abzudecken, oder ist das manuelle Tests?
Okay, also die Frage war, ob wir so Property-Based Testing machen. Da bin ich jetzt überfragt, weil ich auch mit meiner Zeit nur noch so 10-20% wirklich mitentwickle. Also ich mache auch viel hier im Serverbetrieb und steuer viel. Also wir machen natürlich sehr viele Unit-Tests und sehr viele Integrationstests. Ob wir da jetzt schon so Property-Based Testing oder so Zufallstests und so haben, ich glaube, an einigen Stellen machen wir das, aber bestimmt wäre das auch noch eine Idee, um das natürlich noch weiter zu verbessern.